Guten Morgen alle miteinander. Geht's euch gut? Nach so einem Lobpreis, was für eine Ermutigung, oder? Also allein schon die Texte, wenn man einfach nur den Texten zugehört hat, sie natürlich mitgesungen hat, ich finde, das ist einfach so stark. Es sind so starke Wahrheiten drin. Heute geht es um Gebet. Warum bete ich? Warum bete ich überhaupt? Vor wenigen Wochen haben wir das Thema Identität gehabt, stimmt's? Und Dominik, du hast es nochmal erwähnt, das finde ich so cool. Identität, wer bin ich in Christus? Und ich finde das so cool, wenn man immer wieder mal daran erinnert wird. Ich meine, natürlich macht man das im Alltag auch, aber wie schnell geht es verloren, wenn man so beschäftigt ist, ne? Mit der Familie, mit dem Job, den man hat und vielleicht noch Haushalt. Und so schnell ist es dann weg. Und ich finde es so cool, wenn man zwischendurch immer wieder geerdet wird und immer wieder hören darf, wer bin ich? Wer bin ich in Christus? Und Leute, ich weiß nicht, es macht so viel mit einem, wenn du darüber nachdenkst. Wir haben einen Vater im Himmel, der so anders ist als vielleicht unser Vater, den wir sonst zu Hause kennen. So anders. Unser Vater ist mächtig, mächtig, der kennt keine Grenzen, der kennt keine Zeit, der war schon immer da. Das ist, finde ich, für mein Riesengehirn ist es kaum zu fassen, wirklich, wie mächtig der ist, wie stark, aber auch, dass er schon immer da war. Unfassbar. Und er wird immer, immer da sein, auch wenn diese Welt mal zu Ende geht. Alle redet von Naturkatastrophen und unsere Erde ist in Gefahr. Ja, ist sie. Und die Bibel verschweigt es auch nicht. Die Erde wird einmal vergehen. Und wir können uns daran festhalten, so doll wie wir wollen. Wir können sie retten aus unserer menschlichen Kraft, so im Schweiße unseres Angesichtes. Aber, Leute, wir können machen, was wir wollen. Diese Erde wird einmal vergehen, aber wer niemals vergehen wird, ist unser Gott. Immer, ewig, unfassbar, oder? Amen. Und also einfach allein ihn zu beschreiben, ist also mein Wortschatz definitiv zu klein. Und dieser Gott, der über allem ist, der Leben schenkt und Leben nehmen kann, der keine Grenzen hat, dieser Gott beugt sich zu dir, beugt sich zu mir und er sagt, hey, ich liebe dich. Und ich liebe es, wenn du mich anschaust. Und ich liebe es, einfach nur ein Wort von dir zu hören. Und ich liebe es, wenn du dir meine Zeit, wenn du mir deine Zeit schenkst. Und da sind wir schon beim ersten Punkt. Gebet ist die höchste Form von Beziehungspflege. Stimmt's? Wir bringen das den Kindern bei. Gebet ist Reden mit Gott. Und also Gebet an sich ist ja irgendwie, also ich habe nachgeschaut, was Gebet bedeutet. Das kommt von dem Wort bitten. Und das finde ich blöd, weil im Gebet bitten wir nicht nur. Das verleitet einen dazu zu bitten. Oh Gott, tu dies, Gott, tu jenes, Gott, hilf mir da und Gott, hilf mir. Ne, man hat dann so eine Liste und rattert sie runter. Aber das ist keine Beziehung. Das ist vielleicht eine Arbeitsbeziehung, oder? Ich weiß auch nicht, ne? Aber das ist nicht die Beziehung, die Gott gewollt hat. Er ist unser Vater und wir sind seine Kinder. Und wenn wir die Bibel anfangen zu lesen, gleich vom erste Buch Mose, erste Buch Mose Kapitel 1 und 2, da beschließt Gott jemanden zu erschaffen, der ihm gleich ist, der ihm ebenbürtig ist, mit dem er diese Gemeinschaft ausleben kann. Und für diesen Menschen, Adam, pflanzt er einen Garten, einen wunderschönen Garten, der wird beschrieben, lest es durch, das ist unfassbar. Und in diesem Garten pflanzt er alle möglichen Sachen, an schönen Sachen, an essbaren Sachen. Und dieser Ort soll ein Ort der Gemeinschaft sein, der Freundschaft, der Beziehung. Und dann bringt er auch noch alle Tiere, die er gemacht hat, zu ihm und sagt: Adam, du bist so schlau. Ich habe dich so schlau gemacht. Bitte benenn all die Tiere. Ich mache, was für ein Vertrauen. Und Adam macht das. Er schaut sich die Tiere an und gibt ihm die Namen. Und Gott freut sich dabei. Und dann merkt er, sein Freund ist traurig. Adam fehlt jemand an seiner Seite. So viele Tiere er auch hat, trotzdem fehlt da was. Und Gott sieht es. Und er sieht die Traurigkeit seines Freundes und er sagt: Weißt du was? Ich mache dir jemanden. Also Männer, wenn euch die Tiere nicht reichen, gar kein Problem. Wenn deine Katze dich nervt oder dein Hund, weißt du was? Sagt es Gott. Und Gott sieht das. Er sieht es. Und dann macht er dir. Wunder dich nicht, wenn dir eine Rippe fehlt eines Nachts. Nein, das war einmal. Aber weißt du was? Dann bringt er dir jemanden. Oder du als Frau, wenn du sagst: Mann, ich bin schon so lange allein und ich hätte wieder gerne jemanden. Kein Problem. Du hast einen Vater im Himmel, der für dich sorgt. Und er bringt dir den Besten. Vertrau ihm. Ich hab's gekriegt. Und weißt du, jeden Tag kommt dieser Gott in den Garten und sucht nach dem Menschen. Nicht umgekehrt. Weißt du, dass Gott jeden Tag auf dich wartet? Er sucht die Gemeinschaft. Nicht Adam suchte sie. Er. 1. Mose 3,8. Und als es am Abend kühl wurde, hörten sie Gott den Herrn im Garten umhergehen. Und er suchte sie. Die hatten sich versteckt. Und im Laufe der Geschichte suchte Gott immer wieder nach Menschen, die diese Freundschaftsanfrage beantwortet haben mit Ja. Nicht so wie bei Instagram, so: Willst du mich adden oder keine Ahnung, sondern persönlich, persönlich. Und zum Glück gab es immer wieder Leute, die Ja gesagt haben. Ein Mose, Freund Gottes. Ein David, ein Freund Gottes. Ein Abraham. Menschen, die nicht nur brav die Gesetze befolgt haben, das haben wir von Martin letzte Woche gehört, sondern Menschen, die wirklich an Gott interessiert waren, die wirklich an seinem Herzen interessiert waren. Und immer wieder, da gab es ja auch später auch nochmal die Propheten, die ihm zugewandt waren, aber dieser Gott sucht jedes Mal und hält Ausschau nach jemandem, der Ja sagt. Und durch den Tod von Jesus und die Auferstehung von Jesus ist eine Art der Beziehung möglich geworden, die es vorher noch nie gab. Vorher gab es Freunde Gottes, ne? Freunde Gottes. Und jetzt gibt es Kinder Gottes. Die gab es vorher nicht. Das ist so krass. Weißt du, seine Liebe geht so weit, dass er sein Liebstes gibt, seinen Sohn Jesus Christus, damit diese Art von Gemeinschaft, die gibt es enger gar nicht. Das ist ja mein eigenes Fleisch und Blut. Meine DNA, die gibt's nur da. Die gibt's ab dann, als es Jesus gab. Wir sind Kinder Gottes. Und wenn wir unser Leben Jesus geben, dann sind wir sogar die Wohnung von dem Heiligen Geist. Das ist der Geist Gottes. Das ist so echt unfassbar, oder? Derselbe Geist Gottes, der den ganzen Himmel umhüllt, das ganze Universum, derselbe, es gibt keinen anderen, dieselbe Kraft, sagt Paulus, lebt in dir, in mir. Und deswegen sind wir fähig, durch diese Neugeburt, fähig und eingeladen dazu, Kinder Gottes zu werden. Ich fange an bei 1. Korinther 6,19. Paulus sagt, also der Kontext ist, Paulus sagt: Hey Leute, was treibt ihr für blödes Leben? Warum sündigt ihr einfach? Das müsst ihr nicht, weil euer Körper Oder wisst ihr nicht, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes in euch ist, der in euch lebt und euch von Gott geschenkt wurde? Mein Körper ist ein Haus des Heiligen Geistes, wo er drin wohnen kann, wo er sich ausbreiten kann. Johannes 1,12, all denen aber, die ihn aufnahmen, also Jesus, und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Und 1. Johannes 3,1, seht, was für eine Liebe unser himmlischer Vater uns geschenkt hat, nämlich, dass wir seine Kinder genannt werden. Und nicht nur genannt, sondern das sind wir auch. Gebet ist, ich bin ein Kind Gottes und ich komme zu meinem Vater und verbringe Zeit mit ihm. Ich schaue ihn an, ich bewundere ihn, seine Güte und seine Freundlichkeit und ich lasse mich anschauen. In der Bibel heißt dafür ein Wort, heißt das Wort erkennen. Und das wird im Alten Testament, also erkennen wird im Alten Testament als das Miteinanderschlafen von Mann und Frau bezeichnet. Und Adam erkannte Eva und Abraham erkannte Sarah. Das ist die höchste Form der Intimität, der Vereinigung. Und Jesus betet in Johannes 17, ist es glaube ich, dieses Gebet, das letzte Gebet, wo er so, bevor er gestorben ist, gebetet hat für uns. Und er sagt, Vater, ich wünsche mir so sehr, dass sie mich erkennen und dass sie dich erkennen. Und Paulus betet auch, Leute, ich bete, dass ihr erkennt, wie groß Gottes Liebe zu euch ist. Gott ist Liebe. Erkannt werden ist nicht nur, ich kenne jemanden flüchtig, so zwischen Tür und Angel. Ich habe von jemandem mal gehört oder gelesen. Erkennen heißt, ich weiß, wer du bist. Ich weiß, was du denkst. Ich weiß, was du über bestimmte Dinge sagst und denkst. Ich weiß, wofür dein Herz schlägt. Ich weiß, was dich wütend macht und was dich traurig macht. Ich weiß, wie du riechst. Stimmt's? Ich weiß, wie du riechst. Und ich weiß, wie sich dein Flüstern anhört an meinem Ohr. Das ist Erkennen. Und das braucht Zeit. Stimmt's? Beziehungsgebet braucht Zeit. Das geht nicht in 5 Minuten. So, okay, erledigt. Ach Gott, du bist da. Ja, du bist schön. Ja, ich bin auch schön. Das war's. Beziehungsgebet braucht Zeit. Und wenn wir uns Jesus anschauen, der Sohn Gottes, er hat Nächte damit verbracht. Immer wieder lesen wir in den Evangelien, er zog sich zurück, Nacht für Nacht, und verbrachte Stunden mit seinem Vater. Komischerweise ist es bei mir auch nachts. Aber lass dich da nicht unter Druck setzen, jeder hat so seine Zeit. Ich will nur damit sagen, es ist eine Zeit, die dauert. Waldemar, du hast es so gut erklärt, es kann eine Stunde sein. Wenn du erstmal eine Viertelstunde anfängst, ist total in Ordnung, es entwickelt sich. Ist gar kein Problem, man darf sich da jetzt nicht so unter Druck setzen. Oh, Ira ist jetzt nachts wach und jetzt muss ich das auch, ob ich es kann oder nicht, ob ich dabei einschlafe, ist egal. Nein, jeder hat so seine Zeit. Die einen können es eher morgens, die zweiten eher abends, wer auch immer, jeder hat so seinen Rhythmus. Und jeder ist anders weit. Das ist auch überhaupt nicht schlimm. Bei manchen reicht es schon 10 Minuten und die gehen in die Tiefe. Und bei manchen, die vielleicht schon so ein bisschen länger dabei sind, die können auch mal eine Stunde oder zwei mit dem Herrn verbringen. Und das ist halt ganz normal. Deswegen, jeder sollte einfach schauen, wie es am besten passt. Und was mir immer hilft, ist, am Anfang habe ich mir das immer vorgestellt, er ist wirklich da. Es ist die Vorstellungskraft, die ist in unserer Seele drin, die ist uns von Gott geschenkt. Manche stellen sich da einen leeren Stuhl hin, ne, und sagen so, Jesus, willkommen bei mir zu Hause, schön, dass du da bist, lass uns reden. Und das ist nicht so schlimm, wenn man sich am Anfang Dinge vorstellt, weil wir sind ja neu gemacht, neu geboren, und genauso ist unsere Seele ja auch neu geboren. Mit der Zeit fängst du an, mit deinen geistlichen Augen zu sehen. Das ist dann, die geistlichen Augen werden geöffnet. Das sind Prozesse, die durchlebt man, und jeder von uns ist halt so anders. Und ich weiß nicht, welchen Zugang du hast. Wichtig ist Zeit. Beziehungsgebet braucht Zeit. Und diese Zweisamkeit. Wenn man nie alleine gelernt hat zu beten, ist es schwierig, weil das ist die Zeit, wo man wirklich intim miteinander ist. Wo ich Gott fragen kann: Gott, was denkst du zu dieser Sache? Was denkst du über mich? Prüfe mein Herz. Wie oft mache ich das? Prüf meine Motive. Das fällt mir schwer vor anderen. Das würde ich auch vor anderen nicht so machen. Aber in der Zweisamkeit kann ich sagen: Herr, erforsche mein Herz und prüfe, wenn da noch irgendwas ist, was nicht in Ordnung ist, was unsere Beziehung einfach stört, dann will ich das raushaben, dann gebe ich es dir ab. Ich will verändert werden. In dieser Zeit passiert auch ganz viel Veränderung, weil ich fange an, mich selber durch seine Augen zu sehen. Ich lerne ihn kennen und ich lerne mich kennen gleichzeitig, weil er spricht. Durch die Bibel oder einfach durch die Gedanken, die kommen. Und ich mache das immer so, dass ich schreibe. Ich schreibe alles auf. Ich habe Bücher voll, ich kann sie gar nicht mehr zählen. Bücher voll mit Dingen, die Gott gesagt hat, über mich selber, über meine Familie, über Freunde, über die Gemeinde, über seine Braut. Was er halt so sagt, ne? Bibelverse, Bilder, die ich bekomme, das schreibe ich auf. Wenn ich gerade nichts zu schreiben habe, dann diktiere ich mir das aufs Handy. Irgendwie habe ich dann oft mein Handy dabei, wegen der Bibel oder weil ich ständig Fotos mache. Und dann diktiere ich mir das selber, nachher höre ich es an. Unser Gott spricht. Und das finde ich so cool. Es gibt in keiner Religion einen Gott, der spricht. Es gibt Statuen von Buddha, was auch immer, und die stehen da und Leute beten sie an, aber es kommt nichts zurück. Aber unser Gott spricht. Ne? Er spricht. Und manchmal ist es nur ein Wort. Letztens hatten wir ein Zoom-Treffen mit einem prophetischen Team und die waren ganz, ganz frisch in der Sache. Und dann meinten die: Ira, wie merkst du das? Wie spricht Gott zu dir? Oder wie hat es bei dir angefangen? Und ich sage: Am Anfang war es nur ein Wort oder nur ein Gedanke. Das war es auch. Aber es hat mich so glücklich gemacht, weil ich gedacht habe: Er meint mich, er spricht zu mir. Und nach entwickelt sich das. Unser Gott spricht. Der zweite Punkt, warum ich bete, ist, also eigentlich gibt es ganz viele Punkte, aber ich habe einfach nur die zwei herausgesucht, weil das irgendwie zwei Punkte sind, mit denen ich die letzten Jahre einfach gelaufen bin. Der zweite Punkt ist: Im Gebet bringe ich mein Herz in Übereinstimmung mit dem Himmel. Ich setze die Pläne, oder wir setzen dann die Pläne des Himmels frei, da beten wir für etwas. Und das ist alleine oder in Gemeinschaft. Zum Beispiel ist in meiner Familie jemand krank geworden. Oder es ist gerade eine Sorge da, warum auch immer. Oder in unserer Nachbarschaft ist irgendwie ein Unfall passiert. Oder jemand von den Freunden ist arbeitslos geworden. Also es sind so Dinge, die passieren und für die bete ich. Oder halt das Weltgeschehen, die Kriege, die Naturkatastrophen, was gerade so los ist. Die Kunst ist, dass wir versuchen, das, was passiert ist, auszublenden. Nicht zu verleugnen. Also wenn ich krank geworden bin, kann ich nicht sagen: Nee, ich bin nicht krank. Fieber, keine Ahnung. Nee, ich bin nicht krank. Doch, ich bin krank. Aber ich fokussiere mich nicht auf meine Krankheit, sondern ich schaue auf den, der gesund macht. Stimmt's? Und da ist, finde ich, Jesus auch so unser bestes Beispiel. Jesus hat nicht, also ich weiß nicht, hunderte Kranke sind ja zu ihm gekommen. Und er stand nicht da und hat gesagt, oh bitte, bitte Herr, mach ihn doch gesund. Und jetzt bete ich noch lauter und mach dann noch 3 Tage ein kreischendes Gebet. Nichts. Jesus steht auf, er weiß, wer er ist. Aus diesem Beziehungsgebet, aus dieser Intimität, er weiß, wer er ist und dann sagt er, so, sei gesund, werde gesund, steh auf, wenn du lahm bist, werde sehend, wenn du blind bist, höre, wenn du taub bist. Ganz einfach. Das ist, ich weiß, wer ich bin. Ich weiß, ich bin ein Kind Gottes, der Himmel ist offen. Alle Ressourcen des Himmels stehen mir zur Verfügung, genauso wie Jesus. Mir wurde Autorität gegeben. Jesus selber hat gesagt, hey, geht, heilt Kranken, treibt Dämonen aus, herrscht. Das ist nicht immer einfach. Nicht immer einfach, aber es ist auch ein Prozess. Immer wieder aufzustehen und zu sagen, ich bin ein Kind Gottes. Ich habe Autorität, auf Schlangen und Skorpione zu treten, weil Jesus das schon getan hat. Nicht, weil ich so stark bin und nicht, weil ich 3 Tage gebetet habe und vielleicht noch dazu gefastet. Jesus braucht das Fasten nicht. Ich kann ihn nicht manipulieren. Weißt du? Oder ist jemand krank und jetzt faste ich 3 Tage und dann hilft es bestimmt. Dann kann ich seinen Arm doch bewegen. Nein, er ist immer gut und er hat immer gute Pläne für uns. Ich kann seinen Arm nicht bewegen. Nein, ich muss höchstens mein Herz überzeugen. Ja, aber seinen Arm muss ich nicht bewegen. Er ist gut. Ich muss ihn nicht überreden, gut zu sein. Oh bitte, bitte, bitte heil mich. Durch seine Wunden bin ich geheilt. Und das ist wirklich ein Prozess. Und ich, obwohl ich schon Jahre damit unterwegs bin, ertappe ich mich dabei. Nee, es ist eigentlich der Heilige Geist. Es ist wirklich so. Wenn ich irgendwie ein Gebetsanliegen bekomme oder gerade etwas los ist und ich fange an zu beten und ich bete und plötzlich stoppe ich und dann merke ich, wie der Heilige Geist lächelt. Und ich sage, oh, habe ich wieder gebittet, ne? Und dann sage ich, oh, es tut mir leid. Ja, ich weiß, wer ich bin. Okay, ich stehe jetzt auf und ich leuchte und ich habe Autorität. Es ist so menschlich und das finde ich nicht schlimm, weil ich spüre einfach, wie Gott sich freut, wenn wir anhalten und wenn wir uns belehren lassen, wenn wir nicht stur unser Ding machen, oh, das habe ich schon immer so gelernt, meine Oma hat das immer so gemacht. Das ist nicht schlecht, wenn Oma Dinge gemacht hat, aber manchmal kommt die Erkenntnis auch mit den Jahren. Und manchmal ist es gut, vielleicht wieder im Wort Gottes nachzulesen, wie es wirklich gemeint ist und wie Gott es einem zeigt. Deswegen ertappe ich mich immer wieder dabei, genau wie der Heilige Geist sagt, hey, das war mal, das Bitten war mal, du bist schon weiter, du bist eine Tochter, steh auf. Jesus hat in Lukas 21, 28, genau, in Lukas 21 beschreibt er kurz die Zukunft, was auf uns zukommt. Es steht auch in Matthäus 24. Am Ende der Zeiten wird es Kriege geben, eine Nation auf die andere losgehen, es werden Naturkatastrophen kommen, ihr werdet verfolgt werden, die Eltern werden sich gegen die Kinder aufheben und umgekehrt. Also, wenn du das liest, denkst du so, kein Bock, ich will das eigentlich nicht hören. Aber Jesus sagt dann in Vers 28, zum Glück, wenn all das anfängt, dann richtet euch auf, nicht so, oh nein, Gott, sondern richtet euch auf und hebt den Blick, wohin? Zu ihm. Genau, nicht auf das, was hier passiert. Das, passiert uns leider, also mir passiert das ganz schnell, sondern hebt den Blick zu dem, der mächtig ist, alles zu tun. Das haben wir heute wie oft gesungen, Emma, du hast so tolle Lieder ausgesucht. Zu dem, der nur ein Wort sagt und es geschieht. Nur ein Wort, nur ein Blick, nur ein Pusten seines Atems. Und weißt du was? Glaubst du, dass deine Worte dieselbe Kraft haben? Dieselbe Kraft. Ich glaube, wenn wir erfassen könnten, nur ein bisschen von dem, was er uns gegeben hat oder welche Autorität er uns geschenkt hat, dass wir genauso wie Jesus Menschen heilen könnten, Menschen frei machen könnten, Dinge erschaffen könnten, aus dem Himmel runterholen könnten, wenn wir anfangen würden, das zu leben. Leute, ich weiß nicht, wie die Welt würde ganz anders aussehen, oder? Wenn alle Söhne Gottes und Töchter Gottes aufstehen würden und das leben würden, wofür wir wirklich berufen sind, was unsere Aufgabe ist. Gott hat zu Adam gesagt, herrsche über die ganze Erde, über alle Tiere, über alles, was hier ist, herrsche. Jesus, bevor er in den Himmel gegangen ist, hat gesagt, ich gebe euch alle Macht, die im Himmel ist und hier, die gehört euch. Alle Dinge, die ich getan habe, die könnt ihr tun. Die stehen euch zu. Und ich finde das so cool. Ein Prediger hat mal gesagt, dass sein Sohn das mal zu ihm gesagt hat. Papa, weißt du was? Eigentlich müssten gar nicht so viele Kranke hier sein, wenn ihr alle aufstehen würdet und für sie beten würdet. Wie oft vergessen wir das? Oder irgendwie trauen wir uns das nicht? Und ich weiß, es ist nicht immer einfach, wenn du betest und es passiert erstmal nichts. Vielleicht ist das zweite Mal nicht. Aber Leute, je öfter wir das machen, und unser Herz voller Glauben ist und es zulassen, dass Gott unser Herz verändert und unser Vertrauen zu ihm stärkt. Und ich merke einfach, dass mit der Zeit wird man mutiger oder kühner. Genau. Zum Beispiel bete ich ganz oft, wenn es regnet, dass es für den Moment aufhört, wenn meine Tochter mit dem Fahrrad zur Schule fährt. Und das klappt. Gott stellt sich dazu. Selbst der Regen hört auf oder Naturgewalten gehorchen uns. Und je öfter wir das machen und je immer wieder dieses, ich positioniere mein Herz unter Gott. Ich bin sein Kind und seine Autorität ist in mir und seine Kraft ist in mir, immer wieder dahin zu kommen. Und zwar nicht, ich bin so toll, sondern weil er so gut ist und weil er in mir lebt. Und wie gesagt, nicht immer ist es einfach. Und dann auch zu fragen, Herr, wie siehst du die Dinge? Gerade so ein Durcheinander, was manchmal in der Familie ist, Streit, plötzlich sind alle fertig, krank oder Depression, was auch immer. Gott, was siehst du? Was siehst du? Ich sehe das, aber was siehst du? Wir hatten in Wilhelmshaven eine Frau, die war sehr drogensüchtig und alkoholsüchtig. Ich weiß nicht, was da noch alles war. Sie kam oft zum Frühstücksgottesdienst und die war immer dicht. Ne? Also da konnte man eigentlich nicht an sie heran, weil die immer irgendwas drin hatte, was auch immer. Sie war sehr aufreizend gekleidet, sehr. Ich glaube, ja, ist egal. Aber trotzdem sehr ungepflegt, ne? Also sehr, sehr ungepflegt. Und die kam ganz oft, weil die sich so wohl gefühlt hat. Und mein letztes Bild von ihr war, ich fahre die Straße runter, eine sehr befahrene, belebte Straße. Und ich sehe, wie sie sich auf einem Hochbeet mitten in der Stadt, mitten an dieser Straße, wo viele Autos fahren, einfach erleichtert. Ne? Also die hockt da, die Unterhose hängt dann bei den Füßen. Das war mein letztes Bild von ihr. Und ich habe gedacht, oh nein, Gott, das kann nicht wahr sein. Und dann in dem Moment sagt Gott, schau mich an. Und jetzt schau sie durch meine Augen an. Und weißt, wie ich sie sehe? Weiß gekleidet, wunderschön, total gepflegt, sauber. Meinst du, er hat sein Blut einfach so vergossen, damit ich über sie urteile? Sein Blick ist ganz anders und manchmal brauchen wir das. Manchmal brauchen wir das über Menschen um uns herum und über Situationen. Ich habe jemanden gehört, die lebt in Israel und da ist wirklich heftig jetzt auch noch, wo Iran mit seinen Bomben und Drohnen und was auch immer kommt. Und da ist jede Nacht was los. Und trotzdem sagt die Tochter zu ihr, Mama, hast du die Engel aufgestellt für heute Nacht, damit die Menschen schlafen können? Und dann sagt sie, und dann hörst du am nächsten Morgen, die Drohne hat ihr Ziel verfehlt. Das ist vorbei und das ist vorbei. Das ist, wenn du anfängst zu sehen, was Gott tut. Nicht das, was um einen passiert ist, sondern das, was er tut. Und Leute, wir haben Verantwortung. Es ist, ob das in unserer Familie ist, ob das in unserer Nachbarschaft ist. Wir können nicht einfach so tun, als ob uns das nichts angeht. Stimmt's? Wir sind Söhne und wir sind hier hineingesetzt für diese Zeit, für diese Welt, für diesen Zeitabschnitt. Und hier und jetzt sind wir das, die Verantwortung haben. Wir können das nicht abwälzen auf unsere Ureltern, gibt es gar nicht, Großeltern, oder auf die Zukunft. Jetzt und hier ist das unser Ding, unser Turn. Ich hatte zwischen Dezember und ich glaube so Anfang Februar eine persönliche Krise. Bei uns in der Familie war eigentlich schon seit 3 Jahren haben wir so Probleme mit unserer Ältesten und gerade da war so eine Zeit, wo ich dachte, ich pack das nicht. Also die Sorge und die Angst waren so stark, dass ich dachte, ich ersticke. Es hat mich gewürgt. Also jedes Mal, wenn sie abends rausging, habe ich gedacht, ich sterbe. Wirklich, wortwörtlich. Es war wie so ein Würgen. Diese Angst und diese Sorge, ich habe mir alles Mögliche ausgemalt, was passieren kann. Und es hat mich so eingenommen und ich kam da einfach nicht raus. Es war so furchtbar. Und ich wusste in mir, wer ich bin. Und ich kannte das ja. Also es war einfach die längste Zeit. Ich kannte schon Sorgen und ich kannte Ängste. Und ich weiß, dass sie vorbeigehen, aber diesmal war es so lange und so heftig. Und ich habe alles gemacht, was mir einfiel. Ich habe das Wort Gottes proklamiert. Ich habe den Feind gebunden und rausgejagt. Ich weiß nicht, wie oft ich in ihrem Zimmer war. Ich habe alles Mögliche mit Öl gesalbt. Ich habe den Feind rausgejagt. Also alles, was mir einfiel, habe ich gemacht. Ich habe gebetet und ich habe Gott gesucht. Ich habe sein Angesicht gesucht und ich hatte das Gefühl, ich komme einfach nicht. Immer wieder dieses Würgen. Und einmal war ich im Wald, also ich bin täglich im Wald, aber an dem bestimmten Tag gehe ich und ich schaue in den Himmel und plötzlich gehen die Wolken auseinander und die Sonnenstrahlen kommen runter. Ihr kennt es, ne, dieses Bild, wenn einfach die Sonne durchbricht durch die Wolken. Und ich schaue da an und in dem Moment macht es so. Plötzlich ist alles weg und ich sage, Herr, und das ist mein Platz. Das ist mein Platz. Und ich spüre, wie er mich hochhebt, von diesem Platz da zu schauen. Und dann fange ich an, Visionen zu haben, die sagen, nee, so wie sie ist, ist sie nicht. Ich habe ganz andere Pläne für sie. Und ich sehe sie ganz anders. Und ich sehe, wie diese Pflanze durch den Dreck durchbricht. Und wie das Licht Gottes kommt, mit Glitzer und mit Öl und mit Licht, das ist sie. Nicht eine, die im Dreck rumwühlt und liegt und sich nicht weiß, hochzuheben. Das ist sie nicht. Und seitdem, die Situation hat sich nicht viel verändert, aber mein Herz. Und wenn sie nachts rausgeht, bin ich immer noch wach und ich bin immer noch im Gebet, aber mein Herz ist ganz anders. Da ist so viel Friede und da ist so viel Zuversicht und da ist so viel Freude, was eigentlich unnatürlich ist. Hallo, das Kind ist unterwegs nachts und du denkst, du platzt vor Freude, weil er da ist? Das kann nur er. Philipper 4,7, ihr werdet Gottes Frieden erfahren, der größer ist, als unser menschlicher Verstand je begreifen kann. Sein Friede wird eure Herzen und Gedanken im Glauben, andere Übersetzung sagt, in der Gemeinschaft oder Verbundenheit mit Jesus Christus oder an Jesus Christus bewahrt werden. Wenn ich nicht aufgebe, wenn ich immer wieder sein Angesicht suche, ihn anschaue, kommt sein Friede. Vielleicht hat sich nicht viel verändert. Vielleicht ist immer noch die schlimme Diagnose da. Vielleicht ist die Arbeitslosigkeit noch da oder was auch immer. Aber das Herz ist voller Hoffnung. Die Liebe verliert nie den Glauben, bewahrt stets die Hoffnung. Und das ist das, was Gott gibt. Nehemia 8,10, seid nicht besorgt. Ich habe jetzt einfach alle Übersetzungen zusammengelegt. Seid nicht besorgt, traurig, betrübt, bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke, euer Schutz und eure Zuflucht. Das ist Gott. Und deswegen bete ich. Und deswegen habe ich noch nicht aufgehört zu beten. Und auch wenn es 3 Jahre dauert, jetzt in diesem Fall, ich werde durchhalten, weil ich weiß, weil der in mir ist, aber auch der auf dem Thron sitzt, haben wir gesungen, größer ist. Größer ist. Einmal hat, kurz nach dem Unfall von Michael Schumacher, kennt ihn jemand noch? die jungen Leute wahrscheinlich nicht mehr so. Da hat Gott mir gesagt, ich möchte, dass du für ihn betest. Und ich habe gesagt, okay. Ich habe jahrelang für ihn gebetet. Ich habe immer wieder Heilung hineingerufen, Leben, Gesundheit, alles was kam, proklamiert, nicht jetzt jeden Tag, aber immer wenn es mir einkam, habe ich immer wieder, ich habe versucht zu googeln, was ist da, was passiert da, ist da vielleicht eine Veränderung da, keine Ahnung. Gott sagt, wirst du auch beten, wenn du nichts hörst? Ich weiß es nicht. Und irgendwann mal nach, ich weiß nicht, vielleicht 4 Jahren, war es dann vorbei. Der Drang war weg, also dieses, ne, oder das Gefühl, das machen zu müssen, war weg. Ich habe keine Ahnung, wie es ihm geht. Ich weiß nicht, was da jetzt weiter mit ihm passieren wird. Weiß ich nicht. Aber wenn Gott sagt, mach, ja, dann mache ich. Ich wäre dumm, wenn ich es nicht machen würde, stimmt's? Wenn Gott dir etwas aufs Herz legt, steh auf und leuchte. Steh auf und sprech. Steh auf und atme. Selbst unser Atem ist der Heilige Geist, der Atem Gottes. Alles, was wir tun, kommt von ihm, aus ihm. So, genau, das war's. Ich habe eine Übung vorbereitet. Die ist natürlich freiwillig. Gott würde niemals jemanden zu etwas zwingen. Gott manipuliert nämlich auch nicht. Er bietet an. Genau, das ist ein Angebot. Vielleicht hast du einen Berg gerade vor dir in deinem Leben. Ich weiß es nicht. Vielleicht denkst du, oh Mann, vielleicht so wie bei mir, dass du schon alles probiert hast und das Gefühl hast, oh, ich komme da irgendwie nicht durch. Ich will dir einfach zusprechen, weißt du was? Schau auf ihn. Schließ kurz die Augen und schau auf ihn. Ich liebe es, die Geschichten von Wundern zu lesen in der Bibel, weil ich denke, okay, wenn es damals war, das ist doch nicht nur für die Kinderstunde, damit ich das erzähle, sondern es ist, damit ich glaube, dass es heute noch möglich ist. Gott ist alles möglich. Gott ist ein Gott der Wunder. Gott ist übernatürlich. Gott ist grenzenlos. Gott ist stark, mächtig. Herr, öffne unsere Augen, damit wir dich sehen können in all dem. Und niemals ist ein Berg so hoch, dass er durch deine Worte, durch unsere Worte sich nicht bewegen könnte. Du bist immer noch größer. Du bist immer noch auf dem Thron. Du hast immer noch das letzte Wort. Und deine Kraft lebt in uns. Deine Kraft, dein Geist, dein Wort. Und wenn du möchtest, kannst du jetzt aufstehen und zu dem Berg sagen, hey, heb dich empor und versetz dich ins Meer. Heb dich empor in dem Namen Jesu und versetz dich ins Meer. Krankheit, geh. Sturm, leg dich. Der Tod ist vorbei. Es ist wieder Leben da. In jeder Situation ist Leben möglich, weil du Leben bist. Halleluja. Halleluja. Mangel ist vorbei. Es ist genug zu essen da. Es ist genug Kleidung da. Jeder hat ein Ohr zum Leben. Es ist genug Arbeit da. Ich bin geliebt, angenommen, gewollt. Meine Beziehungen sind geheilt. Versöhnung ist möglich. Die Liebe ist ausgegossen in unsere Herzen. Unsere Kinder werden hier stehen und dich anbeten. Die ungläubigen Männer und Frauen.